Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Radio frei.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Herzlich willkommen, Josef. Und wir sind in Zeitdruck, denn Weihnachten steht vor der Tür. Und da gibt es also nicht nur Adventskalender, sondern traditionsgemäß in Erfurt auch einen fairen Adventsmarkt. Und es ist diesmal der 5.
Das ist schon eine richtige Serie und dort haben wir uns deshalb Gäste eingeladen. Simone Rau, Vorstand in der Bürgerstiftung Erfurt, und Frank Mittelstädt, Agenda 2030, Agenda 2021, Koordinator der Landeshauptstadt Erfurt, die gemeinsam in Kooperation den 5. Adventsmarkt vorbereiten und gestalten.
Ja, schön, dass ihr da seid. Und da fangen wir vielleicht gleich bei den Terminen an. Wann und wo wird dieser 5. Adventsmarkt stattfinden?
Ja, auch das ist ja eine Serie. Guten Tag, erstmal danke für die Einladung hier. Eine Serie, wir sind ja traditionsgemäß halt in der Barfüßer Ruine, in der Barfüßer Kirche zu Gast. Das ist tatsächlich in der Barfüßer Straße, Seitenstraße der Schlösserstraße, also schon ganz nah am eigentlichen Weihnachtsmarkt dran, dort mal auszuscheren. Auch der Weihnachtsmarkt, der Erfurter Weihnachtsmarkt ist dann schon eröffnet und läuft quasi, so dass wir mitten im Geschehen drin sind, ziemlich frühzeitig dort unseren fairen Adventsmarkt präsentieren können. Und zwar am Samstag vor dem ersten Advent, am 30.11. um 12 Uhr beginnt unser Markt, ist 19 Uhr diesmal sogar.
Fairer Adventsmarkt am 30. November 2019 von 12 bis 19 Uhr in der Barfüßer Ruine, in der Ruine der Barfüßer Kirche. Das geht natürlich nicht ohne den Initiativkreis Barfüßer Kirche. Welche Rolle spielt der dabei, Frank?
Tatsächlich eine ganz wichtige. Also es war uns erstmal in dieser Grundkooperation, die wir ja damals angefangen haben, am 1. War das ein Türöffner für uns. Ja? Also nicht nur den Ort zu haben, sondern tatsächlich auch über die Geschichte, über die Barfüßer als solche mit dem Franziskus und so und die Bewahrung der Schöpfung dort, das war tatsächlich auch unser erstes Motto damals, da drüber reden zu wollen, das tatsächlich auch als Message halt für den Adventsmarkt tatsächlich auch hervorzubringen, dass es halt solche Bewegungen vielleicht auch nicht erst jetzt gibt, wo wir diesen Notstand erfahren, sondern schon immer auch mit diesem Bewusstsein in Kontakt sind, ja, und da über den Initiativkreis diese Kirche damit zu bespielen können, ist tatsächlich nicht nur inhaltlich sehr schön, sondern tatsächlich auch organisatorisch eine super Geschichte, weil wir dürfen da rein, wir dürfen diesen Raum nutzen, kriegen da tatsächlich auch über das Netzwerk des Initiativkreises halt tolle Beiträge im Rahmen unseres fernen Adventsmarktes, und das macht es natürlich einfach für uns, ne? So auch die Verortung ist natürlich klasse in der Innenstadt, ja.
Ist also nicht zu toppen, und im Prinzip knüpft der Adventsmarkt, der faire Adventsmarkt, dann so auch an so Barfüßertraditionen an, genau. Sich gegenseitig zu helfen, unterstützen und so weiter und so fort. Und natürlich darf man jetzt eins nicht vergessen, das Ibis-Hotel.
Richtig, ne? Also die Lage bringt natürlich auch noch mit, dass wir verschiedene Akteure im Umkreis haben, die uns da auch immer wieder mithelfen. Zum Beispiel die Barfüßer Schule, die halt auch als Fair Trade School hier wichtige Inhalte geliefert hat, aber auch zum Beispiel gegenüberliegend das Ibis Hotel, das angesprochene, wo wir zum Beispiel unser Mehrweg spülen können, ja, dass wir dort auch uns mal aufwärmen können, dass wir dort im Vorfeld Lagerflächen zur Verfügung gestellt bekommen und so. Das ist ein ganz wichtiger Partner hier, der mit Infrastruktur und Aufwand einfach mit zur Seite steht, und das tatsächlich auch hier ehrenamtlich im Grunde, dass wir das einfach synergetisch, diese Innenstadtlage halt so gut nutzen können, dass es ist schon toll, dass wir unsere Plattform dementsprechend halt dort so hochqualitativ zeigen können.
Fairer Adventsmarkt, das müssen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch erklären. Was ist da anders als beim herkömmlichen Adventsmarkt?
Viele, viele Sachen sogar. Der herkömmliche Adventsmarkt, wenn man jetzt nicht konventionell sagen möchte, ja, hat ja natürlich eine gewisse Reichweite auch, ja, das kommt natürlich auch durch diese besonders schmackhafte Präsentation, also alles Holzbütchen und so. Und dort stehen dann halt für die ganzen 4 Wochen Firmen, Unternehmen, Verkaufsstände drin, die ihre Produkte anbieten. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir sind halt nur an einem Tag dort, haben dementsprechend gar nicht diese festen Buden, sondern das ist alles, jeder bringt halt entweder ein Pavillon oder einen Marktstand mit. Das wirkt dann natürlich auch ein bisschen charmanter, indem das viel individueller wird. Und die Inhalte sind auch ganz andere. Dort präsentieren sich viele Vereine, die aus dem Spektrum der starken Nachhaltigkeit kommen, ob das nur interreligiöse oder interkulturelle Dialoge sind, Fördervereine aus anderen Städten und Ländern, Hilfsorganisationen, teilweise Kirchen oder halt tatsächlich dann Produkte, die in Werkstätten hergestellt werden oder halt einen besonders nachhaltigen Aspekt hat, ob das nur Fairtrade ist oder ob das Bio ist, ob das die Caterer sind oder ob das nur der einfache Glühwein ist, der hier in der Bio-Qualität angeboten wird. So hat jeder Stand für sich halt einen besonderen Anspruch an Nachhaltigkeit und Fairness miteinander und das kumuliert dort. Das ist eine richtige Plattform, das ist eine richtige Netzwerkveranstaltung, auch im Grunde wie so eine Fachmesse halt.
Und 5. Mal heißt ja, da sind also auch schon Traditionen entstanden und da sind also auch Leute, die schon zum 5. Mal ihren Stand in dieser Barfüßerkirche aufbauen werden.
Frau Rau, was hat die Bürgerstiftung bewogen, in dieses Konzept mit einzusteigen und da zu kooperieren?
Ja, die Bürgerstiftung wird nächstes Jahr 15 Jahre alt und ist gegründet worden, stark mit dem Fokus Nachhaltigkeit. Und da war es natürlich uns ein Bedürfnis, der Anfrage ja dazu zu sagen, dass wir das mit der Stadt Erfurt zusammen machen, also mit der Stabstelle Nachhaltigkeit, die den fairen Adventsmarkt ja ins Leben gerufen hat. Ja, und ich denke, dass wir zumindest aufgrund der organisatorischen Geschichte da gut reinpassen und wir haben natürlich auch unser eigenes Netzwerk, das sich halt damit überschneidet und auch ergänzt. Also.
Und was macht die Bürgerstiftung selber zu diesem fairen Adventsmarkt?
Die Bürgerstiftung selber wird auch wieder einen Stand machen und wird informieren über die aktuellen Projekte, die es bei der Bürgerstiftung gibt. Aktuell sind das momentan 2, wo wir gerne darauf hinweisen, und zwar einmal das Erfurter Spendenparlament, das nächstes Jahr zum 4. Mal tagen wird. Also ist auch schon eine kleine Serie. Da geht es darum, dass jeder Parlamentarier werden kann, der mindestens 50 Euro spendet. Und somit ergibt sich dann ein größerer Topf, aus dem dann halt Antragsteller aus vielen verschiedenen Bereichen, also natürlich aus, sag ich mal, Gemeinnützigkeitsbereichen, aber auch kleine Initiativen wie so eine Hausgemeinschaft oder so, wenn die was auf die Beine stellen will, unterstützt werden können. Und das zweite Projekt ist das Projekt Depot. Da geht es um ein Marktplatzsystem, um ein Ausleihsystem, das über eine Internetplattform funktioniert. Das heißt, jeder hat ja irgendwas. Und jeder braucht mal irgendwas. Und hier geht es erstmal darum, dass sozusagen gemeinnützige Organisationen Dinge sich nicht unbedingt anschaffen müssen oder brauchen und das dort über diese Plattform halt entleihen können.
Die Bürgerstiftung führt hier unsere Kommunikation, unsere gemeinsame zu den Ausstellern hin, unterstützt uns tatsächlich auch mit der Fördermittelakquise und auch mit der Abrechnung derer ganze Orgastruktur bis dahin, also was halt alles an Angeboten eingeholt werden muss und an Kommunikation auch zu den Verleihern oder zu den Bereitstellern von Technik und Infrastruktur ist tatsächlich die Bürgerstiftung großer Partner und Unterstützung dort Ehrenamtlicher. Das muss man mal so hervorheben. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Pappenstiel, das ist eine große Veranstaltung mit bis zu 4.000 bis 5.000 Besuchern, da gehört was dazu, das zu organisieren. Ja.
Es ist gut, dass das Ehrenamt tatsächlich auch so gewürdigt wird und dass es in so einer Kooperation funktioniert. Und es scheint ja auch zu wachsen, wenn es über 40 Stände, 5 Caterer sind, ja. Dann fühlt sich die Kirche, da muss man sich ja schon bald über neue Gedanken machen, wie das räumlich noch zu erweitern ist. Mhm. Aber zeigt anscheinend ja auch, das würde mich eure Erfahrung oder Einschätzung interessieren, immer mehr geht da, ne? Also vor 5 Jahren hat man diese Bandbreite an Vereinen, an Ausstellern, die sich diesen Themen sozial, fair, gesellschaftlich widmen, ja noch nicht gehabt. Also ist das...
Es wird auf jeden Fall breiter, ja. Also uns wird ja dann auch in den regelmäßigen Reflexionstreffen auch immer noch wieder Sachen dazugetragen, was zum Beispiel Selbsthilfegruppen sind, was zum Beispiel Musikschulen angeht oder so, ne, wo man dann einfach auch im Rahmen von Bildung für nachhaltige Entwicklung dort immer noch Sachen auch mit etablieren könnte. Wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren dann auch die Kultur mit dazu gewonnen, mit dem Kulturquartier, die Sommerkomödie, selbst auch verortet in der Barfüßerruine, die natürlich auch wichtige Beiträge dazu leisten kann und das auch zeigt dort, wie man sich zum Beispiel selbst verwalten kann, wie man an Immobilien rankommt, wie man halt seine Stadt mitgestalten kann, seine Räume nutzen kann, beziehungsweise sich aneignen kann. Das sind ganz wichtige Punkte halt im Rahmen von Nachhaltigkeit, die wir dort auch zusammenfinden. Wie gesagt, das wächst. Ne? So sind wir auch in dem Bereich der Unternehmerschaften. Ne? Wenn man jetzt mal gucken will, okay, na, was ändert sich denn aktuell, dass dort ganz viele Menschen sich auch Gedanken machen, gut, wie kann man in unserem bestehenden Wirtschaftssystem zum Beispiel agieren und trotzdem nachhaltig sein. Ja, das funktioniert tatsächlich und auch da haben wir Beiträge, die das auch verdeutlichen. Wie man das nachher dann örtlich umsetzt, diese Erweiterung halt, das bleibt tatsächlich auch eine Herausforderung. Klar haben wir die Ideen auch konkret mit in den Weihnachtsmarkt im Zusammenhang irgendwo uns mit einzuflechten. Die Frage ist dann, ne, so erweitert man es einfach zeitlich, ja, so dass man irgendwie eine Abfolge reinkriegt, erweitert man halt irgendwie platztechnisch, nimmt man zum Beispiel den Schulhof noch wieder mit rein, den wir ja ganz zu Anfang mal bespielt hatten. Wie schafft man die Verbindung zwischen diesen Orten, ja, wenn man das jetzt auch an unterschiedlichen Plätzen ausrichten möchte, nimmt man die Straße mit rein, etc. Also die Überlegungen sind auf jeden Fall da und jetzt brauchen wir vielleicht auch den konkreten Anlass da, halt wirklich auch mitzuarbeiten und sagen, okay, na klar, sind wir in diesem beschaulichen Ensemble halt der Barfüßer Ruine auch sehr sehr froh und um diese Kulisse, ja, um diese Einzigartigkeit auch, ja, sind aber nicht abgeneigt, tatsächlich mehr und mehr Leute dort halt auch unterzukriegen im fernen Adventskontext. Das bedarf dann wirklich nur eine Entscheidung im Grunde, ja, wenn wir diese große Nachfrage haben. Und bisher haben wir es immer geschafft, ne, so mit allen Zu- und Absagen, ja, die spielen da ja auch rein, halt das in die Barfüßer Ruine reinzukriegen, aber irgendwann springt uns dann halt die Sicherheit dann zwischen die Beine, ne? So, man kann da halt nicht bis ins Unendliche verdichten, sondern muss dann tatsächlich irgendwann sagen, okay, weiter. Aber die Ideen sind da, hier an die geneigte Hörerschaft natürlich auch die Einladung, sich auch im nächsten Jahr vielleicht dann damit zu bewerben, dass wir endlich in diese Aktion kommen, dann tatsächlich auch zu öffnen.
Das können wir ja nochmal verdichten, also am 30.11. erstmal von 12 bis 19 Uhr vorbeikommen, sich ein Bild bilden und genießen und die Kontakte nutzen und dann vielleicht gleich zu den richtigen Ständen von Bürgerstiftung oder Stadt gehen und sagen, also ich hätte nächstes Jahr auch Interesse.
Jo,
genau
gerne.
So.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Im Stadtgespräch informieren wir heute über den fairen Adventsmarkt, der am 30. November hier in Erfurt in der Ruine der Barfüßerkirche ab 12 Uhr stattfindet. Gäste im Studio sind dazu Simone Rau von der Bürgerstiftung Erfurt und Frank Mittelstädt von der Stabsstelle Nachhaltigkeit.
Was findet denn neben den Ständen und dem Gequirle, was dann in dieser sehr schönen Ruine an Programmpunkten statt?
Wir haben eine Bühne da, die haben wir dort auch, ich sag mal, nicht ganz so aufwendig wie die Sommerkomödie, aber schon auch mit einem gewissen Aufwand dort rein gezirkelt. Wir haben dort Chor drauf, die Augustinerkantorei wird uns dieses Jahr wieder erfreuen. Wir haben Andachten drauf, Pater Jeremias und Pater Hauke haben uns zugesagt, dort eine Andacht zu halten. Wir haben auch wieder ein Märchenspiel dabei, das so ein bisschen interaktiv ausgelegt ist und dort mit dem Stefan von Peter Andres auch einen zuverlässigen Partner gefunden, der uns auch dieses Jahr quasi wieder erfreut und haben auch zwei Bands gewonnen, die sich nicht nur atmosphärisch, sondern auch inhaltlich präsentieren. Die eine Gruppe ist aus dem Kontext von Fridays for Future zu uns angefragt und wollen gerne halt den Fernadventsmarkt nutzen, halt dort ihre Message quasi zu spreaden, sagt man so schön, um da tatsächlich auch aufzutreten und Menschen noch wieder zu erreichen, auch für ihre Sachen zu begeistern. Wir werden eine Ausstellung eröffnen. Das ist tatsächlich unser erster Punkt quasi. Ja. So, die sind wir ganz froh, dass wir die zu Gast haben, dadurch, dass sie sich nicht nur mit dem Erfurter Netzwerk auseinandersetzt oder dort halt die Besucher von Erfurt dann halt irgendwie vielleicht erreichen könnte, sondern das ist tatsächlich eine Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit in der Welt und in der Zukunft. Die werden wir hier in Erfurt das erste Mal zu sehen bekommen und die wird dann tatsächlich auch durch ganz Deutschland reisen. Also es ist eine Wanderausstellung, die sehr hochwertig produziert ist und uns über Rennmitte tatsächlich zur Verfügung gestellt wird oder jedenfalls der Anlass zur Verfügung gestellt wird, der dann über den Winter in der Barfüßerruine in dem geschlossenen Chor dann stehen wird. Das ist tatsächlich eine Errungenschaft, dass wir die hier dann auch eröffnen können.
Eröffnung ist das Stichwort. Simone, wer wird die Ausstellung und auch den Adventsmarkt eröffnen?
Eröffnen wird dieses Mal nicht der Oberbürgermeister, weil er leider keine Zeit hat, sondern die Dezernentin für Soziales, und zwar Frau Hoffmann-Domke. Mhm. Und sie wird auch gleichzeitig die Ausstellung dann eröffnen im Nachgang.
Was ist das, worauf du besonders gespannt bist bei diesem Adventsmarkt? Du hast ja auch schon mehrjährige Routine als einfach mit Stand, beziehungsweise auch schon in der zweiten Kooperation jetzt mit der Stadt.
Ja.
Was reizt dich an diesem Adventsmarkt besonders?
Das Wetter.
Ja, also das tatsächlich, Wetter, wir hatten schon sicherlich unterschiedliche Situationen. Also einmal wirklich recht kalt und einmal wirklich warm. Aber wir haben natürlich technische Möglichkeiten, dass es nicht ganz so kühl wird. Und auch natürlich durch die Räumlichkeit wird sich da sicherlich die Wärme ein bisschen halten. Ja, freuen tue ich mich persönlich wieder auf die Gespräche mit den ganzen Ausstellern. Also wir gehen natürlich auch immer mal rum und fragen, wie es ihnen so geht und was halt für Netzwerkmöglichkeiten besteht. Ansonsten haben wir wieder das Glück, das Studium Fundamentale, das wir dort Studenten gewonnen haben, erstens mal für den fairen Adventsmarkt, das wird also Frankfurter betreuen, wird also auch Umfragen und so weiter. Und wir persönlich versuchen, dass eine Gruppe sich um das Depot kümmert, das heißt, die halt auch Fragen, also so eine kleine Umfrage machen wird, wahrscheinlich auch digital sogar. Also das Schöne an dem Adventsmarkt ist, dass man wirklich ins Gespräch kommt, dass man verschiedene Leute kennenlernt und unter anderem sich vielleicht auch der eine oder andere, der so da, oh, ich würde mich schon irgendwie gern beteiligen, da auch ehrenamtlich zu dem einen oder anderen Verein findet und natürlich auch Informationen zu diesen ganzen Themen der Nachhaltigkeit.
Also sicher gibt es auch ein paar Vereine, die nachhaltig wirken und die an dem Adventsmarkt dann vielleicht eine Chance sehen, im nächsten Jahr mache ich da mit,
genau. Da
möchte ich auch einen Stand haben. Also dass diese Offenheit besteht dann, die Leute dann auch aufzunehmen.
Nochmal an euch beide die Frage, so ein bisschen im Sprech von Frank Mittelstädt. Die Community könnte man, ist zumindest mein gefühlter Eindruck die letzten Jahre jetzt gewesen, sind viele Stammgäste da in diesen 4-5 Jahren, also die auch jedes Jahr auch als Gast mit ihrer Familie kommen, also nicht nur Touristen, sondern Erfurter, die sich da treffen, genau an diesem Tag, an diesem Nachmittag?
Mhm. Ja, das ist wohl wahr. Also, und ich denke mal, da gibt es bestimmte Aussteller, wo man dann natürlich auch kleine Geschenkchen, sag ich mal, für Weihnachten oder für die Adventszeit kaufen kann. Und ansonsten, ja, also ist es dieses Miteinander, ja, ich möchte ja gerne nachhaltig wirken, ich möchte vielleicht an der einen oder anderen Stelle, also wenn ich mal so Foodsharing oder so sehe, wird ja viel zu viel Lebensmittel verbraucht, geht man mal weniger einkaufen, wie ist das mit den Plastiktüten oder dass man halt auch über die aktuellen Entwicklungen, die halt von der Regierung, sag ich mal, aufgestellt werden, ja, und ja, also vor Ort einfach.
Das führt schon wieder zu zwei Nachfragen. Foodsharing ist wieder dabei?
Foodsharing ist wieder dabei.
Und Plastik und Tüten ist die andere Frage. Frank, wenn man auf die Flyer guckt, wird Biostadt Erfurt, Fairtrade Town Erfurt und sowas dabei sein? Ich weiß, dass ihr in eurer Abteilung Mehrweg stark unterstützt. Mhm. Was ist da so die neue Entwicklung vielleicht?
Also die neue Entwicklung auf dem Adventsmarkt, also Biostadt, Fairtrade Town, das sind hier eher Querschnittsthemen, ja. Also die werden jetzt halt nicht mit dem Stand da stehen. Das lässt sich auch schlecht kommunizieren, sag ich mal so, weil wir haben ja kein Infomaterial oder sowas. Aber als Querschnittsthema habe ich es ja eingangs, wir haben Bio-Catering, also alle arbeiten dort mit einer Bio-Qualität tatsächlich, mit einem Anspruch. Das Thema Fairtrade ist ja jetzt nicht nur fairer Handel, da geht es auch um kulturellen Austausch, es geht um Partnerschaften, internationale Beziehungen, die wir natürlich auch in vielen verschiedenen Ständen dort halt wiederfinden. So ist das tatsächlich Anlass im Agenda-Prozess tatsächlich, solche Menschen auch zusammenzuholen, und da findet sich das dann tatsächlich auch wieder. Ja, so. Und außerdem machen wir es tatsächlich auch den Ausstellern ein bisschen unbequem, das gehört vielleicht auch dazu. Wir sind tatsächlich einladende auch in dem Moment und sagen einfach, den Müll, den ihr produziert, den nehmt ihr bitte selber wieder mit. Ja, ob das nur halt tatsächlich Papierflyer sind oder halt irgendwie, ne, so Assiettengeschichten oder so, das ist das Verursacherprinzip ganz normal halt irgendwie so, wie es jeder sich auch einfordern kann, dass wir keine zentrale Entsorgung stellen oder sowas, ne, so, und da halt irgendwie gar keine Ambition haben, das auch irgendwie zu tun, ja, sondern tatsächlich, ne, ihr kommt hierher, bringt den Müll hier hin, dann nimmt den bitte wieder mit. Und das kommt an, das muss man tatsächlich immer wieder kommunizieren auch halt, ne, so, aber das, weil es auch immer wieder nachgefragt ist, naja, entsorgen Sie denn, kann man Ihnen das irgendwo hinstellen, so, nee, machen wir nicht.
Also das heißt, der Aussteller muss sich schon im Vorhinein überlegen, was bringt er alles mit und was muss er wieder mitnehmen.
Also, so ist es.
Da schon also voraussehen. Ja, wir werden natürlich auch im nächsten Jahr beim 6. Adventsmarkt eine Sendung vorschalten und den 6. Adventsmarkt dann auch vorstellen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Informationen.
Schon wieder
und
zu Ende.
Wir drücken euch die Daumen, dass so schönes Wetter ist und dass viele Leute auch das Angebot wahrnehmen oder die Angebote wahrnehmen, die in der Barfüßer Ruine dann am 30. November von 12 bis 19 Uhr dort angeboten werden.
Dankeschön.
Danke.
Das waren Informationen zum fairen Adventsmarkt hier in Erfurt am 30. November. Findet er statt. Hier geht es weiter mit Musik von Jana in the Blick mit Winter. Und dann leiten wir danach über zum Buga-Report für den Monat November.
Radio frei Stadtgespräch.
Jetzt folgt der Buga-Report im Stadtgespräch.
Buga-Report im Stadtgespräch.
Fakten, Neuigkeiten und Standpunkte zur Vorbereitung der Bundesgartenschau in Erfurt.
Buga-Report
mit Richard Schäfer. Zum Buga-Report hat sich inzwischen eine kleine Bohne gemeldet, die ihre ganz eigene Sicht auf die Bundesgartenschau entwickelt.
Aufgeweckt und ausgebufft, passt auf, denn hier kommt Puff-Uff. Obacht, du Riesenmensch, sonst trittst du ja auch noch auf mich drauf. Oh, tut mir leid, ich hab dich gar nicht gesehen. Du bist so klein und grün. Na hör mal, ich habe eine ganz normale Bohnenfarbe und Größe. Wie kann man die denn als Erfurterin übersehen? Ihr liebt doch Bohnen. Dann bist du wohl eine Puffbohne. Wie heißt du denn? Gestatten, mein Name ist Puffuff. Das ist Bohnisch für Pass auf. Hallo Puffuff, ich heiße Lotta. Soll ich dich ein Stückchen mitnehmen? Ja bitte. Ich wollte mir angucken, was die Erfurter schon wieder alles für die Buga machen. Kannst du mir mal verraten, warum alle so ein Primbonium um die Buga machen? Nun ja, also wenn im April 2021 die Buga, also die Bundesgartenschau in Erfurt eröffnet wird, dann kommen Millionen Garten- und Blumenfans hierher. Und die sollen ja schwer beeindruckt werden mit Gärten und toller Natur, mit Freizeitangeboten. Und mit Bauzäunen statt Laubbäumen. Ach du dickes Bohnenmus. Guck dir doch mal den Nordpark an. Ich glaube, so langsam solltet ihr mal aufhören, Bäume wegzumachen und lieber wieder welche pflanzen. Findest du nicht? Na, lass mal hören, was dazu im Radio gesagt wird.
Und da gibt es einige Neuigkeiten zu berichten. Wir haben dazu Dr. Sascha Döll, den Leiter vom Garten- und Friedhofsamt, hier im Radio gehabt. Und dazu Alexander Reintjes, den Leiter vom Tiefbau- und Verkehrsamt in Erfurt. Wir, das sind Erdmann Ruder von der Redaktion Auf die Ohren und Richard Schäfer. Zunächst wollten wir wissen, wie in den Ämtern, also im Garten- und Friedhofsamt und auch im Tiefbau- und Verkehrsamt, die Stimmungslage eingeschätzt wird. Wie stehen die Erfurterinnen und Erfurter inzwischen zur Bundesgartenschau? Die Frage beantwortet zuerst Dr. Döll, der Leiter des Garten- und Friedhofsamtes.
Na, ich glaube, im Moment ist es noch zwiegespalten. Also man merkt, also es gab anfänglich viele Kritik, als wir zu Beginn des Jahres Bäume gefällt haben. Aber wir merken auch an den Rückmeldungen durch die Baustellenführung, dass die Akzeptanz so langsam steigt und dass die Leute erkennen, warum wir das tun, was wir da tun. Ich glaube, wir wecken die so langsam. Und die Leute finden es gut. Also ich kriege viele positive Rückmeldungen, wo Leute heimlich über die Baustelle schleichen und sagen, Mensch, das sieht total spannend und total gut aus. Und ich denke, das kommt so langsam an. Und man kennt es ja auch von anderen Gartenschauen. Also je näher man kommt, also anfänglich ist die Skepsis groß und dann sieht man, wie die Projekte wachsen und entstehen. Und ich glaube, das passiert bei uns auch gerade.
Auch Alexander Reintjes, Leiter vom Tiefbau- und Verkehrsamt, sieht einen Wandel in der Stimmung der Erfurterinnen und Erfurter.
Wir hatten 2014 und 2015 große Buga-Dialoge. Da waren wirklich viele Leute da und haben sich dafür auch interessiert. Aber dann hat es natürlich noch sehr lange gedauert, bis man tatsächlich was sieht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Jetzt kann man was sehen. Jetzt sieht man, da kommt eine Brücke, da kommt eine Straße, da wächst dieses oder jenes aus dem Boden. Und das ist, glaube ich, dann schon für die Leute wesentlich interessanter und viel spannender. Und von daher gehe ich mal davon aus, beschäftigen sich jetzt auch viele Leute mehr damit, als sie das noch vor ein, zwei Jahren getan haben. Ja, und da habe auch ich den Eindruck, dass jetzt wirklich das Thema Buga Fahrt aufnimmt und dass die Leute auch sagen, ah, jetzt sehen wir endlich was, jetzt freuen wir uns drauf und jetzt können wir das Ganze auch greifen.
Lässt sich das auch an der Resonanz bei den Buga-Dialogen ablesen, dass da zunehmend Interesse gezeigt wird?
Das Format gibt es heute leider nicht mehr. Jetzt sind wir dazu übergegangen, diese Spaziergänge zu machen und eben dann auch in wirklich zunehmend wachsenden Runden zu erklären, da passiert das, da passiert das, da kommt eine Straße hin, da kommt eine Brücke hin, da wird es einen großen Radweg geben und. Alles jetzt, was in der nördlichen Geraue passiert oder in der Geraue überhaupt. Und das ist jetzt ein anderes Format. Also wir gehen jetzt wirklich raus und zeigen es den Leuten. Und das ist, glaube ich, für die alle besser zum Anfassen.
Als nächstes wollten wir wissen, ob die Bauarbeiten denn alle auch im entsprechenden Zeitplan liegen. Dazu Dr. Döll.
Laut unserem Zeitplan schon, aber es gibt natürlich immer Überraschungen. So wie müssen wir gucken, die tauchen schon hin und wieder auf und dann müssen wir einfach den ganzen Plan umstricken und müssen gucken, wie wir das bis zur Deadline schaffen. Also die ist halt April 21 und daran arbeiten wir permanent. Also es ist ja nicht so, dass wir das einfach durchlaufen lassen, sondern permanent gucken, wo müssen wir nachjustieren, wenn sich halt Veränderungen ergeben im Bauprozess.
Und die Überraschung gibt es immer dann, wenn der Bagger tiefer geht, ne?
Ja, das, also es gibt viele Überraschungen. Das beste Beispiel ist auch die Brücke an der NQV. Ich erzähle das immer gerne, da gibt es einen 1,5 cm breiten Schlitz im Beton drin und der ist 10 cm hoch. Und da hat man halt festgestellt, dass dort die Wasserfledermäuse relativ selten dort ein Quartier aufgeschlagen haben. So, da muss man natürlich auch gucken, die kann ich jetzt nicht die alte Brücke einfach abreißen und die Fledermäuse haben kein Zuhause. Also haben wir temporär Kästen aufgestellt, dass die umsiedeln können. Jetzt wird erst die neue Brücke gebaut, dann gibt es dann wieder so einen Streifen und dann macht man halt plopp, macht sie an der einen Brücke ab und plopp und steckt sie an der andere Brücke dran. So, das wird passieren, aber das sind so Sachen, die einfach auftauchen und die man dann lösen muss. Aber das kennt auch jeder Mensch, der ein Haus baut, dass es Überraschungen gibt, ja, oder der ein Haus saniert oder Leute, die auch nur ein Auto sanieren, die wissen auch, da kommt irgendwas um die Ecke, womit ich nicht gerechnet habe. Aber das ist unser Job, da dran zu bleiben und das zu lösen.
Wann geht es mit den Serpentinen, der Rampe und dem Fahrstuhl los am Petersberg?
Beim Fahrstuhl muss ich jetzt passen, aber soweit ich weiß, sind die Arbeiten alle im Zeitplan. Also insbesondere jetzt, was die Vorbereitung anbelangt. Und für den Panoramaweg sind die Arbeiten, die Vorarbeiten, also die Planung abgeschlossen. Und der Baubeginn wird nächstes Jahr im Frühjahr liegen.
Genau. Und ungefähr ein, zwei Monate später setzt dann auch der Aufzug ein. Also sie müssen das halt vorbereiten und dann, wenn die Baustelle eingerichtet ist, ja, und die Erde abgetragen ist, dann kann ja erst der Aufzug kommen.
Gibt es da beim Baumkronenpfad noch diese Protestaktion von den Gegnern, wo noch ein Gerichtsurteil abzuwarten ist?
Das gibt's noch, das ist zweifelsohne so, na klar, und das wird aber ja nach den Regularien, die deutschlandweit gelten, wird das sauber abgearbeitet und das Ergebnis ist derzeit noch offen, also das müssen wir einfach abwarten. Aber wir sind, ich sag's mal so, auf alle Situationen vorbereitet, egal ob wir nun den ganzen Pfad bauen dürfen am Ende oder eben weniger.
Die Entwicklung auf dem Petersberg wird vom Garten- und Friedhofsamt natürlich intensiv begleitet und von Dr. Döll, dem Leiter, jetzt so eingeschätzt.
Also wir sind ja nicht nur für die Arbeiten am Petersbergrand zuständig. So, wir betrachten von der Stadt aus den kompletten Petersberg über das Jahr 21 hinaus. So, und unser Konzept ist, dass wir gesagt haben, wir müssen das Plateau neu überarbeiten. Wir machen auch die Zuwegung neu. Aber die große Idee dahinter ist eigentlich, dass man festgestellt hat in der Defizitanalyse, dass dieser Petersberg sowohl vielen Touristen gar nicht bekannt ist, aber auch viele Erfurter den hinteren Teil mit der Festwiese und dem Graben dass die den gar nicht kennen. So, und man möchte eigentlich zukünftig, dass die Touristen und auch die Erfurter länger dort verweilen. Und dann hat man halt auch über Bürgerbeteiligungsprozesse gewisse Ideen entwickelt. Und eine Idee ist eben dieser Rundweg mit gewissen Stationen. Und den setzen wir jetzt um. Und da sind halt diese ganzen Projekte Teile davon. So, unter anderem auch ist halt die Anbindung, Sie kennen das jetzt, vom Domplatz gibt es diese kleine Treppe, die ist daneben runtergetreten, da braucht es einen neuen Zugang. Da muss das Ganze barrierefrei sein, weil kein Mensch kommt mit einem Rollstuhl oder mit einem Rollator die Treppen hoch. Also gibt es diese Serventinen, damit ich dann auch mit 3% einfach da hochrollen kann. So, und dafür sind wir auch zuständig.
Die Informationen zu den Bauarbeiten an den verschiedenen Buga-Abschnitten setzen wir nach der nächsten Musik fort. Und ich habe jetzt aufgelegt Angels and Airwaves mit Lifeline.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Ein wichtiges Bauprojekt bei der Gestaltung der nördlichen Gäraaue ist die neue Fußgängerbrücke über die Straße der Nationen. Wann wird sie fertig sein, fragten wir den Leiter des Tiefbauamtes.
Nach unserer jetzigen Planung Weihnachten 2020. Also so kurz vor Weihnachten wird die Fertigstellung der Brücke sein, weil natürlich auch noch im Umfeld der Brücke viel zu bewegen ist, insbesondere an Erde und an Wegebau und allem, was dazugehört, Straßenbeleuchtung und. Und das Bauwerk ist insgesamt etwas technisch anspruchsvoller als das in der Riedstraße. Und von daher ist der Baufortschritt da nicht so schnell zu verfolgen. Aber wenn die Fertigteile einmal sitzen, dann sieht man auch da, okay, das wird eine neue Brücke. Und falls Sie noch fragen wollten, was aus der alten Brücke geworden ist, die haben wir erstmal eingelagert, weil es schon unser Anspruch ist, dass wir die als technisches Denkmal erhalten. Aber wir hatten viele Ideen, da konnten sich aber alle, die dazu Ja sagen müssen, nicht auf eine einigen. Jetzt haben wir sie erstmal auf unseren Straßenbetriebshof gelegt, arbeiten aber weiterhin an der Idee, die Brücke irgendwo wieder aufzustellen. Vielleicht nicht in ihrer ganzen Schönheit, aber zumindest in den Teilen, die man von außen als Brücke auch wahrnimmt, eben der Flachbogen und das historische Geländer. Daran arbeiten wir und wir hoffen, dass wir spätestens in 3, 4, 5 Jahren maximal die Brücke auch an neuer Stelle präsentieren können.
Bei der Frage nach der Einhaltung der Zeitpläne geben sich die Leiter der beiden Ämter optimistisch. Alle Bauarbeiten sind im Trend, liegen in der Planung, liegen in der Zeit und werden voraussichtlich auch rechtzeitig abgeschlossen. Dazu noch einmal Dr. Sascha Döll, Leiter des Garten- und Friedhofsamtes.
Der Standardspruch der Gartenschau-Leute ist immer, vorne geht's Tor auf und hinten gehen die letzten Arbeiter raus. Das ist so. Ja, also es ist jetzt keine Zeit, wir können uns jetzt nicht zurücklehnen. Wir können sagen, wir reden auch mal noch ein Jahr drüber. Wir müssen das jetzt halt machen, da sind wir dran. Also da sind Herrn Reintjes und meine Leute im Gartenamt alle dabei und auch das Hochbauamt arbeitet aktiv dran. So, und unsere Pläne sehen jetzt erstmal gut aus. Vom Gefühl her, wenn wir gucken, wie der Realisierungsfortschritt ist, passt das auch gut zusammen. Und wenn jetzt halt wirklich nichts Unvorhersehbares kommt, sowas kann noch passieren. Also der Petersberg ist echt schwierig, weil wir da an sich nichts Kompliziertes bauen. Aber weil halt auf einer ganz kleinen Fläche wahnsinnig viele Gewerke dort arbeiten, ja. Also das Hochbauamt arbeitet, das Gartenamt, das Tiefbauamt arbeitet, die Bundesgartenschau GmbH kommt jetzt dann ab Mitte nächsten Jahres dazu. Das ist halt die Schwierigkeit, das zu koordinieren am Petersberg. Aber ansonsten sind das alles Maßnahmen, die man in den Griff kriegen kann.
Soweit diese Informationen zum Stand der Arbeiten an den Projekten der Bundesgartenschau. Nähere Informationen und detaillierte Interviews hören Sie dazu auch in der Sendung Auf die Ohren in der ersten Dezemberwoche. Nach dem nächsten Musikbeitrag werfen wir noch einen Blick zurück nach Heilbronn und ich habe dort ein Gespräch mit den Buga-Freunden Heilbronn führen können, wie die Arbeiten dort abgeschlossen sind und was sich da in nächster Zeit tut.
Im ersten Buga-Report hatte ich die Buga-Freunde Erfurt zu Gast. Und Sie wissen, dass danach der Vorstand zurückgetreten ist. Ich hoffe, das lag nicht an meiner Sendung. Ich habe mich deshalb mal auf die Spur gemacht oder in die Spur gemacht, um zu schauen, wie haben denn die Buga-Freunde in Heilbronn ihre Arbeit organisiert? Was waren ihre Erfolge und wie sind sie mit Problemen umgegangen? Und dazu hatte ich Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden des Vereins Buga-Freunde Heilbronn, Herrn Hartmut Weimann, ein Telefoninterview zu führen. Herr Weimann, was werten Sie denn als Buga-Freunde als Ihren größten Erfolg?
Der größte persönliche Erfolg für mich ist die Erkenntnis, dass Menschen unter dem Geist oder der Fahne der Buga sich kennengelernt haben, zusammengefunden haben, sich freuen, sich wieder zu sehen, miteinander zu reden. Und in diesem Freundeskreis sind echte Freundschaften entstanden. Und das ist von der menschlichen Seite für mich der größte Erfolg.
Das hört sich jetzt relativ einfach an, aber wahrscheinlich war es für Sie nicht so ganz einfach, da erstmal anzufangen. Wie haben Sie sich denn als Buga-Freunde überhaupt zum ersten Mal gefunden?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Schäfer, denn da habe ich ja auch mit dem Freundeskreis von Erfurt drüber gesprochen. Ein Glücksfall war sicherlich in Heilbronn, dass ich seit vielen Jahren im Aufsichtsrat der Buga GmbH war und bin und insofern einen direkten Kontakt zu den Organisatoren und auch zu den Machern hatte. Und in diesem Kreis ist die Idee des Freundeskreises entstanden und ich habe dann ziemlich früh zu erkennen gegeben, dass das eine nicht nur hervorragende Idee, sondern lohnenswert ist, dort etwas ins Leben zu rufen. Und das war letztlich die Geburtsstunde. Und um dann diese Menschen zu finden, war das ein enges Zusammenwirken zwischen der Buga GmbH und dem Freundeskreis. Das heißt, immer dann, wenn die Buga Projekte präsentiert hat, Bürgerwerkstätten veranstaltet hat, sogenannte Buga-Cafés abgehalten hat, waren wir in irgendeiner Form mit dabei und damit ist auch der Funke rübergesprungen für die Aufmerksamkeit, für die Existenz des Freundeskreises. Und dann haben wir eine weitere Plattform gegründet, nämlich die sogenannten Dämmershoppen, um abends Veranstaltungen abzuhalten, in der Regel so alle 2 bis 3 Monate. Und dort wurden urspezifische Buga-Themen behandelt durch Buga-Mitarbeiter, die zum Beispiel dann eine halbe Stunde etwas vorgetragen haben, wo dann auch Fragen gestellt wurden, wo auch diskutiert wurde und wo wir dann im Anschluss auch organisatorische Themen aus dem Freundeskreis behandelt haben. Und dadurch entstand eine Nähe, es wurden Synergien genutzt, es war das Wir-Gefühl da. Und insofern war das sehr geeignet, um nicht nur das Vorhaben der Buga in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern den Freundeskreis gleich mitzunehmen.
Also Sie waren immer ganz nah dran an den Buga-Themen, alles was da neu gekommen ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Wie viele Mitglieder haben Sie denn zwischenzeitlich so organisieren können?
Also Mitglieder haben wir über 500. Und Unternehmen in Heilbronn und Umgebung, da sind wir irgendwo so bei 30, 40, die sich einmal durch einen höheren Beitrag natürlich auch solidarisieren, aber zum anderen auch über Mitarbeiter und so weiter wurde natürlich letztlich auch Werbung betrieben.
Herr Weimann, nun gibt es ja bei der Buga in allen Städten, egal wo das gewesen ist, gibt es ja nicht nur Buga-Freunde, es gibt auch Buga-Kritiker. Wie sind Sie denn mit denen umgegangen?
Auch die Frage halte ich für sehr interessant, Herr Schäfer. Ich muss sagen, die Buga-Kritiker waren eher die Passiven, sie waren im Hintergrund, sie waren eigentlich gar nicht sichtbar. Und ich muss nochmal diese sehr offensive Vorgehensweise loben, dass die Buga GmbH nach außen gegangen ist, geworben hat. Und wir haben das im Schulterschluss dann mit dem Freundeskreis auch nach außen getragen. Und insofern denke ich, war die Anzahl der negativ gestimmten relativ gering.
Also die konnten Sie damit mit Ihren Aktivitäten klein halten, wenn ich das mal so aus der Ferne sagen darf. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Aktivitäten der Buga-Freunde Heilbronn gewesen, die das ganze Gelingen mit unterstützt haben?
Also es waren im Wesentlichen drei Arbeitsprojekte. Das erste, sehr wichtig, Verleih von Bollerwagen, von Gehhilfen, von Rollatoren, von Kindercaddies, die zum unentgeltlich ausgeliehen wurden. Und wer bereit war, eine Spende zu geben, wurden diese Spenden gesammelt. Was aber entscheidend war bei diesen Verleihstationen, die während der ganzen Buga-Zeit von morgens bis abends, von montags bis sonntags besetzt waren und nur von unentgeltlich entlohnten bzw. engagierten Mitgliedern betrieben wurden, war der direkte Kontakt zu den Besuchern da. Das war oft die erste Anlaufstation, wo schon Fragen gestellt wurden, wo letztlich auch eine sogenannte Willkommenskultur gelebt wurde.
Also Herr Weim, ich habe das jetzt richtig verstanden. Die Buga-Freunde haben dafür gesorgt, dass diese Bollerwagen zur Verfügung standen und sie haben auch den Vertrieb oder die Verteilung während der Buga ehrenamtlich gemacht.
Jawohl.
Aha, das ist ja toll.
Und diese Geräte wurden zum Teil auch über Rotary, also Lions-Clubs, beziehungsweise von Inklusionsinstitutionen zur Verfügung gestellt, sodass wir darin keine Kosten hatten, sondern nur diese Gerätschaften zur Verfügung gestellt bekamen und wie gesagt dann tageweise ausgeliehen haben.
Aber das über die ganze Buga-Zeit aufrechtzuerhalten, das ist natürlich schon eine ganz schöne Anstrengung.
Ohne weiteres, und das war aber nur möglich über diese hohe Identifizierung dieser Mitglieder, die das dann auch mit Freude gemacht haben.
Herr Weimer, nun ist diese Buga Heilbronn, gilt ja in die Erfolgsgeschichte einmal der Stadt ein, aber auch bei der Buga und in der Presse auch sehr gewürdigt worden, alle Aktivitäten, die auch heute noch laufen. Ich frage Sie trotzdem, was würden Sie denn aus heutiger Sicht anders machen?
Herr Schäfer, da fällt mir jetzt im Moment wenig ein.
Gut, kein Problem.
Ich möchte nur den einen Begriff Nachhaltigkeit nochmal ins Spiel bringen. Es wird so sehr viel über Nachhaltigkeit geredet, das ist schon ein inflationärer Begriff. Aber wenn dieser Geist nachwirkt, ist das sehr, sehr nachhaltig und bringt auch die Bevölkerung hier in Heilbronn auf einen anderes Niveau. Und es wurde oft von einer positiven Bürgerbewegung auch seitens des Stadtrats und auch des Oberbürgermeisters gesprochen, dass hier wirklich etwas sehr Positives ins Leben gerufen wurde. Und wir sehen das im Freundeskreis jetzt auch als unsere Aufgabe von der Nicola Kraut und mir, dass wir diesen Geist am Leben erhalten, fortleben lassen, und das wäre ein toller, nachhaltiger Erfolg.
Herr Weimann, wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Die Buga ist vorbei. Was machen Sie denn jetzt als Freunde der Buga, um den Geist der Buga dort am Leben zu erhalten?
Wir haben drei Projekte. Einmal das große Thema Grün, Grün in der Stadt. Das ist ja auch ein landschaftsplanerisches Thema für alle Städte in Deutschland. Wir werden also Beete mitpflegen, Beete mit unterhalten, versorgen. Das ist das eine Thema. Dann das andere Thema Botschafter, wie wir auch weiterhin in Kontakt sind mit der Gesellschaft, mit den Bürgern, auf Veranstaltungen, durch Infostände und Ähnliches. Und das dritte ist das Thema Kultur, wie wir ganz bestimmte Themen auch besetzen, die flankierend zur Buga vorhanden sind und auch lohnenswert sind, in Zukunft unter die Menschen gebracht zu werden.
Also man kann sozusagen konstatieren, die Buga lebt in Heilbronn weiter.
Ich würde es forsch gerne so formulieren, Herr Schäfer, das ist in Ordnung. Und wir sind jetzt ja gerade noch so in diesen letzten freudigen Zügen, und das muss man irgendwie immer wieder neu aufleben lassen.
Ja, ich habe gelesen, da sind jetzt die letzten Sachen versteigert worden mit großem Erfolg. Alle möglichen Geräte und Blumen und Pflanzen, was da noch so. Also das scheint also auch in Heilbronn bei den Bürgern ganz gut angekommen zu sein. Und ich danke Ihnen erstmal für das Gespräch und für diese Informationen.
Gerne, Herr Schäfer. Alles.
Das war das Stadtgespräch für heute mit Informationen zum fairen Adventmarkt hier in Erfurt am 30. November und dem Buga-Report für den Monat November. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.